Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
die Philosophin und Publizistin Catherine Newmark. Schönen guten Tag.
Hallo.
Und Achtung, heute sind zwei Gäste hier. Ich begrüße Simone Miller, ebenfalls Philosophin und Autorin. Willkommen im Studio.
Hallo.
Wir schauen hier gemeinsam wie immer auf die Themen des Tages, aber bei uns ist das heute ein besonderer Tag.
Die Philosophin oder die andere Hälfte des Denkens. Unser Thementag im Deutschlandfunk Kultur.
Und Simone Miller und Catherine Newmark sind die Macherin hinter diesem Thementag. Unsere, darf ich das so sagen, Hausphilosophin im Deutschlandfunk Kultur.
Klar, spricht nichts dagegen.
Warum gibt es den Tag? Darüber sprechen wir gleich ein bisschen ausführlicher und genauer. Ich habe aber erstmal eine Frage, die auch schon was mit unterschiedlichen Wahrnehmungen von Männern und Frauen zu tun hat. Eine Umfrage, die nämlich heute rausgekommen ist, mit der zentralen Aussage, Frauen schlafen schlechter als Männer wegen der Weltlage. Also wegen, das war die Frage, beunruhigender Nachrichten zum Weltgeschehen, welche Auswirkungen die hat. Und da haben wir festgestellt, bei Frauen offenbar mehr. Deswegen jetzt meine Einstiegsfrage. Simone Miller, heute gut geschlafen?
Danke, tatsächlich nicht. Das lag aber tatsächlich eher an meiner ganz kleinen Tochter, die nachts um 3 nach einer Banane verlangte.
Okay. Catherine Newmark, können Sie es toppen?
Ich habe herrlich geschlafen, aber ich bin offensichtlich dann keine typische Frau in dem Fall.
Ja, aber gut, dann haben wir jetzt schon dann 3 Fälle. Ich kann das nämlich aus der privaten Empirie heraus auch nicht bestätigen. Also wenn einer wach liegt bei uns zu Hause, dann bin ich das. Aber da müsste ich auch nochmal in mich gehen. Liegt das an der Weltlage oder sind das doch eher so die kleinen Fragen, die man dann in der Dunkelheit groß macht? Es ist nicht unser zentrales Thema, aber ich habe gedacht, wir steigen damit mal ein. Stelle fest, alle einigermaßen ausgeschlafen hier. Und in jedem Fall wünsche ich Ihnen einen schönen guten Tag in die Republik, ausgeschlafen oder nicht. Schön, dass Sie dabei sind. Die Philosophin oder die andere Hälfte des Denkens. Das ist so der Leitgedanke unseres Thementages. Und jetzt bitte ich mal um Erklärung. Warum?
Ja, tatsächlich, wie der Thementag das ja auch schon so schön im Titel hat. Es gibt diese andere Hälfte des Denkens und so ganz präsent oder ganz hälftig präsent ist sie jedenfalls nicht. Also Rückfrage an Sie, Herr Frenzel, was fallen Ihnen denn so für Philosophinnen ein? Nicht Hannah Arendt.
Ach, ey, oh nein, ich hab gerade gedacht, ich kann schnell Hannah Arendt sagen. Ich meine, es gibt natürlich vielleicht der jüngeren Generation, Naomi Klein, darf ich die nennen? Oder ist das eher schon die Soziologie, Politologie, ich weiß nicht.
Da sind die Grenzen fließend.
Diese spannende Stimme aus Belgien, Chantal Mouffe. Ja, jetzt bin ich natürlich bei den Zeitgenossen und Genössinnen.
Sehr gut. In die Geschichte zurück, schwierig, ne?
Ja, ja.
Also das ist sozusagen ein Befund, der mich natürlich historisch auch immer wahnsinnig interessiert, dass es in der Geschichte viel, viel mehr weibliche Denkerinnen gibt, als man vermuten würde. Wir kennen immer nur so Platon, Aristoteles, Kant, Hegel, das sind so die Namen, die immer wieder aufploppen. Und es gibt aber selbst in der Antike, wo man das antike Athen war jetzt nicht so der feministische Safe Haven, da ging es schon ziemlich machistisch zu und trotzdem gibt es da Philosophinnen. Und wenn die sich in ihrer Zeit durchsetzen konnten, warum wurden sie dann trotzdem in der Geschichte vergessen? Das ist das eine.
Wen gibt es denn da so? Vielleicht klingelt ja ein Name.
Also gut, die ganz Alten, das ist Diotima, die kommt bei Platon vor, unklar, ob sie echt war. Aspasia aus Milet, Lehrerin von Sokrates, ganz am Anfang der Philosophie. Mhm. Oder Hypatia, die von einem christlichen Mob ermordet wurde in der Spätantike. Hildegard von Bingen, auch nicht nur eine Kräuterhexe, sondern eine Universalgelehrte, zum Beispiel im Mittelalter. Und so weiter und so fort, da können wir also ewig reden. Das ist das eine. Und dann gibt es natürlich einfach auch in der Gegenwart wahnsinnig viele interessante Denkansätze, die auch für uns wichtig sind und auch für unsere heutige Gesellschaft, würden wir sagen, oder?
Genau, und wir wollen dabei gar nicht behaupten, dass es so etwas gibt wie weibliches versus männliches Denken. Also wir wollen nicht den Eindruck erwecken, dass man qua Geschlecht unterschiedlich denkt, sondern wir wollen eigentlich eher auch auf den Zusammenhang hinweisen, dass es bestimmte Lebensumstände natürlich auch sich auswirken auf die Art und Weise, wie man denkt. Und dass deswegen lange Zeit ausgeschlossene Stimmen nicht nur der Gerechtigkeit halber eingeschlossen werden müssen, sondern dass sie tatsächlich auch nochmal einen ganz anderen Reichtum von anderswaltigen Denkansätzen mit sich bringen. Mhm. Sowohl mit Blick auf die Vergangenheit als auch mit Blick auf die Gegenwart natürlich.
Ist es denn jetzt, also ich meine, die Geschichte der Menschheit, die männlich dominierte Geschichte der Menschheit haben wir ja vor Augen und genau diese Problembeschreibung ja, der Ungleichheit, der Nichtgleichberechtigung ja eigentlich in allen Feldern. Würden Sie denn jetzt sagen, da haben wir nochmal so einen besonderen Fall hier oder ist das eigentlich im Prinzip ein Abbild genau dieses Phänomens?
Also das ist natürlich parallel, also es gibt generell eine Tendenz, Frauen zu verdrängen. Wir haben das in den letzten Jahren ja auch gesehen, also zum Beispiel auch in der Literatur. Es ist nicht nur, dass sie ganz vergessen werden, es ist auch, dass sie so schlecht einsortiert werden. Philosophinnen werden oft nicht als Philosophinnen gesehen, sondern als irgendwas Nachgeordnetes, nicht so Ernsthaftes. Oder Schriftstellerinnen werden dann so abgetan als Frauenliteratur. Also man kann das auf verschiedenen Fächern beobachten, dass sozusagen die Anerkennung, selbst wenn es diese Leute gibt und sie erinnert werden, die quasi nicht sozusagen zu den Größen des Faches gezählt werden. Also klar, das ist parallel zu allem. Bei der Philosophie ärgert es uns halt besonders, weil uns die Philosophie besonders wichtig ist. Und wir wollen auch nicht, um das noch zu ergänzen, sagen, dass alle Frauen, die Philosophie betreiben, feministische Philosophie betreiben, obwohl aus der feministischen Philosophie wahnsinnig viele Anregungen kommen, sondern es geht nur darum zu sagen, wobei die meisten Frauen, die Philosophie betreiben, sich schon ärgern über Sexismus. Das muss man klar sagen. Also das ist zumindest protofeministisch. Aber es gibt eben eine Fülle von Stimmen und von Gedanken, die ganz oft einfach verdrängt und so ins Abseits gestellt werden. Und das ist nicht gut, weder für uns sozusagen als Philosophinnen noch für die gesamte Menschheit.
Mhm. Und vielleicht noch ein Punkt, der mir gerade einfällt, ist, was interessant ist, ist, dass das moderne Denken irgendwann dazu übergegangen ist, zu sagen, okay, die Vernunftfähigkeit ist gekoppelt an Geschlecht. Ja, das ist ein moderner Gedanke gewesen, der natürlich jetzt inzwischen total anachronistisch scheint, aber damals war der virulent.
Und also damals heißt, um das mal zu verorten?
In der Moderne, also zum Beispiel Kant hat auch noch so argumentiert, ja. Und das ist natürlich total krass, weil wenn man sagt, Vernunftfähigkeit ist an Geschlecht gekoppelt, dann können diejenigen weiblichen Denkerinnen, die Philosophie betreiben, gar nicht Philosophinnen sein. Also qua Definition sozusagen, ja. Und deswegen ist der Ausschluss aus der modernen Philosophie auch so massiv gewesen, so extrem gewesen.
Darf ich mal, wenn ich die Moderne im ganz praktischen, aktuellen Sinne betrachte, aufs Heute schaue, dann die Frage stellen, alles okay oder haben wir da auch noch ein Problem?
Alles prima. Ja. Also ich würde sagen, das ist interessant, wenn man sich so anschaut, wie gewisse ungute Traditionen weiterleben. Also man sieht im 20. Jahrhundert immer noch sozusagen ein leichtes Verdrängen, ein schneller Vergessen als Männer, ein nicht in den Kanon aufgenommen werden von Denkerinnen. Und ich meine zum Beispiel, also ein blödes Beispiel, aber Judith Butler ist wahnsinnig einflussreich und wahnsinnig bekannt durch ihre Philosophie der Geschlechtlichkeit, des Geschlechts, Gender-Theorie. Sie ist auch wahnsinnig angefeindet, aber sie ist eine Figur. Judith Butler ist eine ganz klassische Philosophin, die hat Hegel gemacht, die kommt aus der kritischen Theorie. Also philosophischer geht's nicht. Trotzdem hat sie einen Lehrstuhl für Rhetorik und wird breitenwirksam nicht als Philosophin wahrgenommen, also nicht als dem Fach zugehörig. Und diese Art von, ja, ist zwar einflussreich, aber gehört irgendwie nicht zu dem Zentrum dieses hehren Faches, dem es um Wahrheit geht, da sehen wir schon noch Probleme, oder?
Ja, also ja. Wenn ich kurz einhaken darf, es ist natürlich auch dieser Begriff der Philosophie, ist natürlich auch so ein bisschen so ein Pudding, oder? Also ich merke das immer, wenn wir Gäste haben und nicht so genau wissen, dann sagt man am liebsten dann immer Publizist oder Publizistin. Aber ich habe auch das Gefühl, die Philosophie ist natürlich auch so ein Scheunentor.
Das stimmt aber, also das stimmt für den landläufigen Philosophiebegriff total. Aber für den Raum der akademischen Philosophie natürlich nicht. Ne? Mhm. Und wenn wir uns da jetzt zum Beispiel die Geschlechterverteilung bei der Besetzung von Professuren heute angucken, dann werden wir da leider erschreckend feststellen müssen, dass wirklich die überwiegende Mehrzahl der Professuren immer noch mit Männern besetzt ist.
Simone Miller, Sie haben unserer Redakteurin heute Morgen so en passant einen Satz gesagt, bei dem es, glaube ich, großes Nicken, große Zustimmung auch bei uns heute wohlerzogenen, emanzipierten Männern gibt. Nämlich folgenden Satz, dass Männer von der Gleichberechtigung der Frau profitieren. Wer würde so eine Aussage gerne öffentlich widersprechen wollen? Da habe ich gedacht, tja, vielleicht sollte ich das mal machen mit der Frage, was habe ich denn als Mann davon?
Also da kann man jetzt natürlich wahnsinnig viel dazu sagen, aber ich glaube, Männlichkeit ist heute immer noch wahnsinnig stark verknüpft mit Kompetitivität, also mit dem ständigen Wetteifern, mit dem Wettkämpfen mit anderen. Und ich glaube, wenn da ein anderes Selbstverständnis aufkommen würde, wenn Männer aus diesem Zwang zur Kompetitivität mal rauskommen würden, zum Beispiel, ja, als ein Beispiel, dann, also wenn sie auch mal empathisch sein dürften, wenn sie zärtlich sein dürften, wenn sie nicht einfach immer überlegen sein müssten, sondern auch einfach mal nur kooperativ zum Beispiel, dann würde sich dadurch eine ganz andere Welt und auch eine größere Freiheit im eigenen Selbstverständlich, im eigenen Selbstverständnis eröffnen. Und dazu noch ein anderer Punkt zur Kompetitivität, denn ich glaube auch, wenn sich Männer in den Räumen, wo es wirklich um Wettbewerb geht, tatsächlich nicht mehr verlassen können auf die Privilegien, auf sowas wie Machtasymmetrien, auf Seilschaft und so weiter, sondern sich wirklich beweisen müssen im Wettkampf mit anderen kompetenten Frauen, dann sind doch die Erfolge, die sie in diesen Räumen feiern können, viel echtere Erfolge. Also viel,
Sie meinen, wenn man dann die Stelle kriegt, dann hat man sie wirklich durch Kompetenz erworben und nicht durch...
Ja klar, dann kann man sich wirklich auf eine ganz andere Art und Weise anerkannt fühlen, als wenn man sozusagen von unfairen Voraussetzungen profitieren.
Ja, also natürlich, ich würde schon mal so dieses kleine Sternchen machen, ob das mit dem Empathischen und dergleichen alles wirklich so im Argen liegt, auch heute noch. Aber wenn wir mal bei diesem Bewerbungsbeispiel bleiben, weil das war so ein Punkt, bei dem ich dann dachte, ja, lass uns das mal offen ansprechen. Natürlich machen gerade unglaublich viele Männer so in einer mittleren Lebensposition und auch in mittleren Managementpositionen die Erfahrung aufgrund der sinnvollen und ja wahrscheinlich auch von den meisten begrüßten Gleichberechtigung, weil man irgendwie denkt, ja klar, das ist auch eine Gerechtigkeit, machen sie aber die individuelle Erfahrung, dass natürlich, um da einiges auszugleichen, ganz häufig Frauen auf Positionen kommen, in Führungspositionen dergleichen mehr. Und das hat mich eben genau zu dieser Frage geführt. Gibt es da nicht so einen Widerspruch zwischen dem Erkennen, was vielleicht für eine gesamte Gesellschaft gut ist, aber individuell merken für mich, es ist jetzt gerade eine doofe historische Situation, dass gerade Frauen am Zug sind.
Ohne Zweifel. Und das finde ich ja auch total interessant. Aber da ist, Sie haben das ja schon schön mit zwei Ebenen jetzt verbunden. Man muss halt unterschiedliche Ebenen sehen. Also es ist objektiv so, dass viele Männer einen Verlust von Privilegien empfinden oder Angst davor haben. Also die Situation, die Sie beschrieben haben, ist natürlich eine reale. Das kann sich für den einzelnen Mann unfair anfühlen. Es ist aber, wenn man jetzt diesen einen philosophischen Schritt zurückgeht und das Gesamtbild anschaut, dann kann man sagen, na ja, also wenn man vorher nur ein halbiertes Bewerberfeld hatte, dann war es halt einfacher, jetzt ist es schwieriger. Klar, es gibt diese ausgleichende Gerechtigkeit, die kann auch zu Unfairheiten führen im Einzelfall. Aber sozusagen das größere Bild muss man dann vielleicht mit bedenken. Das heißt nicht, dass das nicht auch schwer sein kann. Und übrigens auch alles andere, also jetzt nicht nur die Berufssituation. Natürlich ist es anstrengend, wenn man nach Hause kommt und dann auch noch die Kinder wickeln und den Abwasch machen muss nach einem langen Arbeitstag. Das war früher nicht so, da war es besser. Aber dieses früher, also man muss das ernst nehmen, dass das natürlich anstrengend ist für alle Seiten und dass wir da so in dem Prozess sind. Aber man muss auch sagen, dieses früher besser, das hatte einfach gewaltige Kosten. Und die muss man sich vielleicht auch vergegenwärtigen und zwar wirklich auf so einer psychischen Ebene. Das tut niemandem gut, in einem derart ungleichen Machtsystem zu leben, und zwar in seinen privatesten Verhältnissen.
Ja, ist das so?
Das also, glaube ich
weil,
auch.
Das weil das ist eine Frage, die ich mir wirklich stelle. Also ob das auch eine Wahrnehmung ist von allen, dass man sagt,
wie viele wohlwollende Tyrannen kennen Sie? Und ich meine, das.
Nein, aber ich meine es unterhalb der Ebene der Tyrannen, sondern Sie haben ja gerade so diese private Situation angesprochen. Ne? Ich habe einen Buchtitel im Hinterkopf vom geschätzten ehemaligen Kollegen, muss man sagen, Marc Prost, früher Politikchef der Zeit, der mal ein Buch vorgelegt hat, geht alles gar nicht, warum wir Kinder, Liebe und Karriere nicht vereinbaren können. Ne? Also auch im Prinzip so eine gesellschaftliche Überforderung beschreibt, wie wir eben alles wollen, ja, und dabei in eine kollektive, gemeinsame Stresssituation kommen. Ich will jetzt nicht dem Wort reden der klassischen alten Ehesituation, wo die Frau dem Mann den Rücken frei hat. Ich habe bloß manchmal das Gefühl, es gibt so dieses positiv konnotierte Gleichberechtigungsbild und gleichzeitig aber genau diese Frage, was bedeutet das denn eigentlich für eine Lebensrealität? Welche Stressfaktoren und reden wir darüber eigentlich ehrlich und offen?
Aber das ist doch eigentlich ein super Punkt, wenn wir also dahin kommen zu sagen, okay, diese Art von zum Beispiel Dreifachbelastungen, die jetzt gerade überwiegend noch Frauen mit sich herumtragen, wenn, die wollen wir gar nicht verkollektivieren, sondern wir wollen eigentlich, also im Sinne der Gleichberechtigung wäre es dann eher darüber nachzudenken, wie können wir es eigentlich anders einrichten? Mhm. Wie könnte zum Beispiel mehr Zeitgerechtigkeit entstehen? Wie könnten wir Arbeitsverhältnisse anders einrichten? Etc. Also ich glaube, wir sind da erst am Anfang und nicht am Ende.
Das ist eine schöne Formulierung.
Genau, das würde ich ganz genau so sehen. Und ich kann mich auch an dieses Buch tatsächlich erinnern. Und ich kann mich auch, es war, glaube ich, mit Heinrich Wefing zusammengeschrieben, genau, ja, erinnern, dass ich dann Heinrich Wefing getroffen habe und gesagt, ja, das hätte er alles auch nicht machen können, weil seine Frau ihm den Rücken nicht frei. Also das Buch noch zum Job dazu zu schreiben. Also es gibt halt diese Überforderung, die ist strukturell gesellschaftlich und da müssen wir ran.
Der performative Widerspruch, der in der Tat reinliegt, hat auch Marc Brossmann zugegeben bei mir im Gespräch. Haben Sie denn den Eindruck, dass wir, also gerade auch, ich meine, ich bin jetzt mal der Mann, der das anders sagt, aber dass wir da eine offene und ehrliche Debatte drüber haben, über diese, weil es sind ja Machtverschiebungen, die stattfinden, ne? Das Stichwort Privilegien ist gefallen, und so dieser Prozess, dass man Menschen vermittelt, auf Privilegien verzichten, bringt euch nach vorne.
Ich glaube, wir können da auf jeden Fall noch mehr und ehrlicher drüber reden. Also ich glaube, darum ist es vielleicht auch genau das, was wir als feministische Theorie oder als Philosophie, die sich eben inspiriert, über gesellschaftliche Strukturen ganz grundsätzlich nachzudenken. Darum ist das wichtig, weil es geht natürlich nicht um diesen kleinen Alltag, in dem wir gefangen sind und wo alles wahnsinnig anstrengend ist und nicht aufgeht. Es geht natürlich darum, sozusagen das größere Bild in den Blick zu nehmen und dann auch wirklich an den Strukturen drüber nachzudenken, was ist Arbeit und wie funktioniert sie und wer macht welche Arbeit wann und wie können wir vielleicht auch weniger arbeiten und zwar auf allen Feldern. Also man muss es schon sehr grundsätzlich stellen, diese Frage. Und ja, das machen wir vielleicht im politischen Alltag nicht genug. Da wäre ich schon irgendwie dabei.
Dem habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen.
Jetzt muss ich bei Catherine Neumark gerade erstmal nachfragen, weil Sie ja Schweizerin sind. Ne? Mhm. Dürfen Sie hier überhaupt wählen?
Nein, natürlich nicht. Und ich bin damit absolut nicht alleine. Man geht davon aus, dass etwa 10 Millionen Leute sind in Deutschland, also 14%. Und das ist ja in sich schon ein Demokratieproblem.
Ja, das ist ein Problem. Ich habe gedacht, das ist jetzt gerade für uns zumindest ein Gewinn, weil Sie vielleicht dann mit einer gewissen Nüchternheit auf das folgende Thema schauen können, das viele Berlinerinnen und Berliner aufregt, aber ich glaube auch das ganze Land, dass nämlich Berlin, das Land Berlin ja nochmal wählen muss, die Entscheidung gestern des Landesverfassungsgerichts, weil die Wahl so desaströs lief, weil so viele Fehler gemacht wurden, weil die Grundprinzipien einer demokratischen Wahl, das war dann eben das Hauptproblem, nicht erfüllt waren. Simone Miller, wir dürfen jetzt nochmal im Februar, ne? Ich freue mich immer eigentlich über jede Wahl, aber bei der bin ich so ein bisschen hin und her gerissen, weil eigentlich nicht nötig.
Ja, voll unnötig und ehrlich gesagt in dem Fall muss ich jetzt auch meine eigene Wahlentscheidung von damals überdenken und das macht mir auch nicht so richtig viel Spaß, ehrlich gesagt.
Ja, aber da sind wir natürlich schon in einem interessanten Bereich. Ne? Ich spiele gleich mal Franziska Giffey ein, die hat sich heute sehr lange im Abgeordnetenhaus dazu geäußert, die regierende Bürgermeisterin. Aber bevor wir das tun, finde ich diesen Gedanken spannend. Es ist ja eine Wiederholung der Wahl, ja, also wird auch ganz viel Wert drauf gelegt, da wird jetzt nicht neu gewählt. Formal bedeutet das beispielsweise die gleichen Parteilisten, die wieder anstehen, die gleichen Spitzenkandidatinnen, Spitzenkandidaten. Aber man selbst hat sich ja doch noch mal ein paar Monate weiterentwickelt. Catherine Neumark, also Sie als neutrale Stimme hier, Sie müssen ja nicht wählen. Ist das eigentlich, das ist doch ein interessantes Phänomen, weil ja auch so diese Frage, kann man eigentlich sowas wiederholen? Oder ist es nicht wirklich eine neue Situation, die dann im Raum steht?
Also inwiefern das immer nur so Momentaufnahmen sind, das finde ich auch total interessant. Also das hat sich ja schon politisch dann was weiterentwickelt. Das finde ich ein Problem, aber ich glaube, was mir daran so den Eindruck gemacht hat, ist einfach auch dieser Eindruck, dass Wahlen, das ist so die heilige Kuh von repräsentativen Demokratien, wo es eben nicht so direkt demokratisch ist wie in der Schweiz, wo man dauernd über alles mitentscheidet, sondern das ist das eine Ding, was man hat, Wahlen. Und wenn die nicht zuverlässig sind, dann, das führt schon zu einer beträchtlichen Spannung, glaube ich. Und das hat mich jetzt so beschäftigt, diese Tage.
Ja, Franziska Giffey hat gesagt, relativ knapp, was jetzt das Motto sein muss.
Es sind jetzt alle gefragt. Es sind alle gefragt, es besser zu machen. Und dafür tragen der Senat und auch die Bezirke gemeinsam Verantwortung.
Das ist klar, dass eine Politikerin natürlich so nach vorne schauen muss. Die Frage, die für mich im Raum steht, Catherine Neumark, Sie haben das ja gerade schon angesprochen, Vertrauen. Ist das jetzt eigentlich eine Situation, in der Vertrauen noch mal mehr unterlaufen wird oder vielleicht eine, die sogar so ein bisschen Vertrauen wieder aufbauen kann? Weil immerhin, man hat aus den Fehlern ja die Entscheidung getroffen, wir machen es vorsichtshalber dann nochmal.
Also ich denke, das, was Giffey da gerade gesagt hat, das stimmt natürlich nicht. Ne? Also sind jetzt nicht alle gefragt, sondern es ist ganz konkret die Berliner Bürokratie gefragt. Ja, weil, ich meine, dieses Debakel ist natürlich deswegen so verheerend, weil der Eindruck erweckt wird, dass eben das staatlich verantwortete Prozedere schon unfaire Voraussetzungen schafft. Dass also das Outcome eben gerade nicht den Willen der Wählerinnen und Wähler abbildet. Und das ist natürlich für eine Demokratie total verheerend. Denn kollektive Selbstbestimmung setzt ja ganz zentral voraus, dass eben alle Menschen den gleichen Zugang haben, die Politik zu beeinflussen. Und deswegen ist es ja auch so brenzlig, weil eben immer mehr Menschen das Gefühl haben, sie haben nicht mehr effektiven Einfluss auf die Beeinflussung von Politik. Und traurigerweise belegen das ja auch Studien immer regelmäßig, dass eben zum Beispiel der Einfluss von armen Menschen auf die Politik, auf die Deutsche, sehr, sehr viel niedriger ist als der Einfluss von wohlhabenden Menschen. Ja? Und in genau diese Kerbe des Vertrauensverlustes schlägt jetzt dieser ganze Vorgang noch
einmal. Aber ich habe Sie an der Stelle so verstanden, jetzt sind wir alle gefragt, natürlich klar, Berlin, bitte endlich mal vernünftige Wahlen organisieren. Vielleicht kann man sich da auch Hilfe holen aus anderen Bundesländern, aber gut, immer nur so ein Gedanke. Aber wir sind eben auch gefragt, jetzt diesen Schritt mitzugehen, also diesen Vertrauensschritt mitzugehen, zu sagen, okay, das liegt hinter uns, aber wir gucken nach vorne, damit eben der demokratische Schaden nicht da ist.
Also politisch scheint mir das natürlich notwendig. Also wir brauchen ja nur in die USA zu blicken derzeit. Also was passiert, wenn die Bürger das Vertrauen in Wahlen verlieren? Und klar, das hat man dort auch massiv gefördert, populistisch sozusagen aus allen möglichen Kalkülen der Republikaner heraus, also die Wahlen nicht mehr als zuverlässig anzusehen. Aber diese Gefahr, die steht ja am Horizont. Also wir sind noch überhaupt nicht in dieser Art von Lage wie in den USA, wo also das so ein umkämpftes Ding ist, ob man überhaupt an Wahlergebnisse glaubt. Aber also die Das ist doch die Gefahr, vor der wir stehen. Und natürlich muss man darum jetzt vorwärts gehen. Also es führt ja kein Weg daran vorbei.
Ja, und insofern glaube ich, ist diese Entscheidung vom gestern vom Verfassungsgericht natürlich eigentlich das stärkere Signal der Heilung. Ne? Also dass halt klar ist, entgegen, sagen wir mal, praktischen Überlegungen, ist das jetzt wirklich nötig und was für ein Aufwand, dass man wirklich sagt, es ist vielleicht doch nur eine kleine Verschiebung des Wählerwillens gewesen, aber wir gehen dieses Risiko nicht ein. Ich glaube, das ist natürlich das, was möglicherweise auch anders ist als in anderen Ländern, wo man dann das Gefühl hat, die lassen Fünfe gerade sein.
Also das wäre sozusagen die optimistische Perspektive, sagt, wir verkümmern uns immerhin drum, dass es jetzt korrekt läuft.
Ja, und ich finde aber auch wirklich den Hinweis sozusagen auf den Zusammenhang von Verfahren und Outcome total interessant. Interessant eigentlich, weil das heißt ja auch, dass wenn wir Verfahren verändern, dass wir dann vielleicht auch die Teilnahme von Gesellschaft an diesen Verfahren verändern können. Ne? Und das ist eben für den Punkt, den Catherine Newmark vorher angesprochen hat, nämlich, dass zum Beispiel ganz viele Menschen gar nicht wählen dürfen oder dass ganz viele Menschen sich gar nicht beteiligen an den Wahlen, obwohl sie könnten. Ein total wichtiger Hinweis, dass wir stärker darüber nachdenken müssten, mit welchen anderen Verfahrenseinrichtungen wir eigentlich genau diese Menschen reinholen können in unsere kollektive Selbstbestimmung.
Ich meine, das ist wirklich, ne, wenn man die Geschichte aufmacht, der interessante Punkt. Also was wird als demokratische Entscheidung wahrgenommen? Wir haben ja vorhin schon natürlich über das alte Griechenland sprechen müssen, Mutterland dieser demokratischen Idee, wo wir wissen, wie wenige da in der Agora zusammenstanden und natürlich auch nur Männer, um das nochmal zu erwähnen an dem Thementag, die Philosophin. Und ja, ich habe bloß immer das Gefühl, also Catherine Newmark, Sie haben ja diese große Zahl der Menschen, die nicht wahlberechtigt sind, genannt. Es ist dafür erstaunlich ruhig, oder? Also, dass so viele Menschen nicht repräsentiert sind, ist das Repräsentationsbedürfnis dann vielleicht auch gar nicht so groß?
Also es gibt da, die machen schon ziemlich viel Lärm, aber es wird in den Medien wahnsinnig wenig aufgegriffen. Ich habe mich da letztes Jahr mal damit beschäftigt. Also da gibt es Vereine, Initiativen und so weiter. Aber das ist in der deutschen Öffentlichkeit kaum ein Thema. Und es sind jetzt nicht alles Schweizerinnen, die dann halt zu Hause noch wählen können, sondern es sind ja oft auch Leute, die quasi hier den Deutschen zum Lebensmittelpunkt gemacht haben und sich hier auch einbringen wollen und quasi keine andere Option haben, sich politisch zu äußern. Und das finde ich tatsächlich ein Demokratiedefizit. Aber als Schweizerin würde ich halt auch immer sagen, Demokratie ist so viel mehr als jetzt nur dieser eine Wahlgang. Es ist eben diese Beteiligung auf ganz vielen Ebenen und auch da wäre noch Luft nach oben.
Tja, ich habe mich auf jeden Fall festgelegt. Ich meine, Simone Miller denkt drüber nach, vielleicht anders zu wählen. Ich werde wieder gleich wählen. Irgendwie haben wir gedacht, da kommt was Großes aus Karlsruhe, nämlich eine Entscheidung, nochmal so ein bisschen Rückblick auf die Corona-Maßnahmen. Wie rechtens war das eigentlich gerade am Anfang, so die relativ drakonischen Eingriffe? Wurde verhandelt mit Blick auf Thüringen, was da passiert ist. Das Verfassungsgericht hat uns jetzt aber so ein bisschen enttäuscht, hat gesagt, so richtig zuständig sind wir nicht. Aber es gibt andere interessante Stimmen, über die es sich heute in der Tat zu reden und vielleicht auch zu diskutieren lohnt. Der FDP-Gesundheitspolitiker Uhlmann, der einmal mehr eine bekannte FDP-Forderung in den Raum gestellt hat, aber noch ein bisschen schärfer, nämlich gesagt hat, das ist jetzt vielleicht der Moment, in dem wir einfach alle Corona-Maßnahmen fallen lassen. Wer möchte, kann die abgeschwächte Version von Friedrich Merz mitkriegen. Der hat gesagt, ja, lass uns das tun, aber dann bitte ab Frühjahr. Ich ahne, in diesem Raum gibt es, in diesem Studio, ein bisschen unterschiedliche Perspektiven darauf. Team Freiheit, Catherine Newmark, Team Vorsicht, Simone Miller, oder ist das zu grobschlächtig?
Also ich gebe gleich Simone Miller das Wort, aber ich will es einfach einmal loswerden. Corona-Pandemiebekämpfung ist kein Teamsport und ich finde diese Rede von Teams absolut unsäglich und sie zeigt auch schon eine wirkliche Verhärtung und Polarisierung an, die mir unproduktiv erscheint.
Ja, danke. Also das würde ich eins zu eins unterschreiben, aber tatsächlich kann ich mich dieser Uhlmann-Forderung natürlich nicht anschließen. Also er argumentiert ja damit, dass wir 95% der Bevölkerung eben geimpft sind, und dass man damit sozusagen jetzt einfach wegkommen kann. Also dass das die Grundvoraussetzung dafür ist, dass die Maßnahmen fallen können. Und da fehlt natürlich total der Hinweis darauf, dass es erstens eine immer steigendere Zahl gibt von Menschen, die unter Long-Covid leiden. Das sind Symptome, die zum größten Teil noch gar nicht behandelbar sind. Und dass es natürlich immer noch Menschen gibt, die Immunschwächen haben und die trotz der 3 oder sogar 4 Impfungen weiter nicht riskieren dürfen, Corona zu bekommen, weil es einfach tödlich enden könnte. Und diese Menschen einfach auszublenden, halte ich für grundfalsch.
Okay, Catherine Newmark, ich bin jetzt sehr vorsichtiger an der Anmoderation, wenn ich sage Widerrede, aber vielleicht andere Gedanken, andere Schwerpunkte bei dem Thema?
Also ich versuche tatsächlich da immer drauf zu blicken, weil ich natürlich, also man kann die Gegenposition jetzt stark machen, Freiheit, Eigenverantwortung, wobei Eigenverantwortung finde ich als Begriff, aber das haben wir schon öfter mal behandelt, einfach ganz, ganz schlecht, weil das geht ja nur quasi dann das, was mich betrifft. Verantwortung fürs Ganze wäre wahrscheinlich besser, drüber nachzudenken. Ich finde die Debatte darüber so interessant, weil sie so verhärtet ist, also es wird jetzt natürlich sofort, also für jede Position gibt es eine ganz harte Widerrede, die sozusagen, also die Freiheit der Bürger, der mündige Bürger und so weiter, kann man alles sagen. Und interessant finde ich aber so, wenn ich jetzt auch nochmal von außen drauf blicke und anschaue, wie diese Debatten in Deutschland laufen und wie sie in anderen Ländern laufen. Also ich beobachte sozusagen aus biografischen Gründen dann so England, die USA oder die Schweiz natürlich ein bisschen näher. Und es kommt mir dabei vor, dass man dabei so ein ganz grundsätzlich anderes Verständnis des Verhältnisses von Staat und Bürger oft sieht. Also es sind andere Staatstraditionen und dann ist halt wirklich diese Frage, wie die Demokratie funktioniert. Und klar, also wir brauchen diese Fiktion, dass der Einzelne ein mündiger Bürger ist. Sonst brauchen wir gar keine Demokratie, wenn der Mensch nur ein dummes Herdentier ist. Aber es gibt natürlich Notsituationen, wo man dann ganz starre Korsette braucht und eine Pandemie ist eine solche. Mhm. Der Krieg ist eine andere Ausnahmesituation. Die Frage ist halt, wie macht man dann die Abwägung, wann ist eben nicht mehr Krieg? Das ist genau. Klar, da gibt es eine Friedensvereinbarung, wann ist nicht mehr Pandemie? Da sind die Kriterien viel unklarer.
Ganz kurz anknüpfen darf, weil Catherine Newman hat gerade so interessant gesagt, wir brauchen die Fiktion, dass wir alle mündige Bürger sind. Und das glaube ich halt auch. Also die Selbstbestimmungskraft von Menschen ist sozusagen es muss der Boden sein, auf dem wir uns als Demokratinnen und Demokraten treffen. Also wir haben einander versprochen, dass wir dafür sorgen, dass alle Menschen hier ein selbstbestimmtes Leben führen können sollen. Und Menschen sind nun mal soziale Tiere, also die brauchen den Zugang zum öffentlichen Leben, um überhaupt ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. Deswegen ist es einfach ein Grundrecht, dass wir diesen Zugang für alle schaffen, auch für immunschwache Menschen.
Ja, okay, gut. So. Gut, wobei wir natürlich den Zugang zum Leben natürlich, für immunschwache Menschen, das ist jetzt Ihr Schwerpunkt, aber der wurde ja natürlich für ganz viele Menschen insgesamt ganz stark reduziert.
Ja, aber jetzt reden wir gerade darüber, soll die Maskenpflicht abgeschafft werden, ja oder nein? Und das halte ich für eine total, also es ist doch völlig angemessen, allen gesunden Menschen aufzuerlegen, die Pflicht, eine Maske im öffentlichen Nahverkehr zum Beispiel anzuziehen, damit eben die besonders Vulnerablen auch Zugang haben zu den öffentlichen
Verkehrsmitteln. Die ja eine Maske tragen können und damit geschützt sind. Das wäre das Gegenargument an der Stelle. Eigenverantwortung, die ausreicht.
Ja, das ist dann wieder aber jetzt eine medizinische Frage, ob das reicht sozusagen.
Also,
ja.
Wenn ich noch ganz mal kurz meinen kleinen Blick von außen nochmal, also was mir halt interessant dann auch erscheint, ist halt die Frage, also welches Menschenbild hat man? Also Fiktion, autonome Bürger, aber mir kommt dann oft auch vor, ist es wirklich eine Frage von staatlichen Gesetzen? Also Solidarität in einer Gesellschaft ist total wichtig und es ist natürlich wichtig, dass wir uns eben diese Zugänge erleichtern, dass wir die Vulnerabilität von allen, nicht nur von Immunschwachen sozusagen anerkennen. Aber sind Gesetze unbedingt der richtige Weg? Und zum Beispiel so jemand wie die Schweiz sagt dann natürlich nein, weil da eine ganz andere liberale Tradition ist. Aber es ist ja auch die Frage, ist es nicht auch, und das wäre wirklich eine Rückfrage, eine Fiktion zu denken, wenn das Gesetz da nicht ist, dann sind alle total rücksichtslose Egoisten und kümmern sich nur um sich selbst und sind dann eben nicht solidarisch. Also ich beobachte ja auch gerade so eine Entfremdung von Demokratie, die darin liegt, dass man da nicht mehr mitgeht mit gewissen Regierungsvorgaben und es dann für sich selber löst. Das ist für eine Demokratie auch kein ganz guter Zustand.
Den Punkt, den kann ich total verstehen und ich sehe den auch. Und ich würde total gerne in einer Gesellschaft leben, in der niemand, auch keine Gesetzgeberin und überhaupt keine Institution, irgendeine Regel oktroyieren muss. Aber ehrlich gesagt, wenn ich in die Berliner U-Bahn steige, dann erschrecke ich mich ein bisschen darüber, wie viele Leute inzwischen überhaupt keine Maske
trotz
mehr
der
im
Regel
Gesicht
übrigens,
haben.
Genau, ne?
Trotz
die der Regel. Aber darf ich mal nochmal an einer Stelle einhaken, nämlich mit dieser Frage des Ausnahmezustands. Ich glaube, war das Karl Schmidt, der gesagt hat, ne, der Souverän entscheidet über den Ausnahmezustand. Wir haben ja, und Catherine Newmark, Sie haben das erwähnt, wir haben die Corona-Situation, wir haben jetzt die Kriegssituation, wir sind in einer Aneinanderreihung von Ausnahmezuständen. Und das ist ja eben auch die große Sorge, und das ist dieser liberale Geist, der beim Ullmann mitspricht von der FDP, aber auch bei anderen, Juli C., man kann viele Namen da nennen, dass wir uns letztendlich in eine Dauerausnahmesituation begeben. Und damit letztendlich so etwas wie grundliberale Freiheiten, ein Grundverständnis auch von einem liberalen Bürgerverständnis unterminieren und ihn letztendlich die ganze Zeit in so eine kollektive Zwangsrolle bringen, sei solidarisch, tu dies, tu jenes, tu das nicht.
Also ich würde da schon sagen, da müssen wir ganz genau gucken, worüber wir eigentlich gerade reden und dass Grundfreiheiten nicht einfach ausgehebelt werden dürfen und auf Dauer schon überhaupt gleich gar nicht, darüber müssen wir, glaube ich, nicht streiten. Aber dieses Wir reden ja gerade über die Frage, sollen die restlichen verbleibenden Corona-Maßnahmen beibehalten oder abgeschafft werden? Und da geht es nicht um die Einschränkung von Grundfreiheiten, sondern um die Maskenpflicht. Und ganz ehrlich, also wir sehen das ja in zum Beispiel asiatischen Ländern, da gibt es teilweise eine Kultur der Maske. Eine freiwillige Kultur der Maske, die gehört einfach so zum Alltag dazu. Ich würde dem Eindruck widersprechen, dass wir es gerade mit der Diskussion um die Einschränkung von Grundfreiheiten zu tun haben, mit Blick jetzt auf die Masken, ja?
Wir schauen noch auf ein Tagesthema, die Klimakonferenz in Sharm el-Sheikh. Heute mit der Rede der Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, die da war. Und ja, einem großen Thema, von dem ich weiß, dass eine unserer beiden Gäste, nämlich Simone Miller, da auch sich stark mit beschäftigt. Letztendlich auch Fragen der Gerechtigkeit, der Klimagerechtigkeit. Das ist ja eben das große Thema, das da aufgegriffen wird von Ländern, die stärker betroffen sind als die Industriestaaten, die eben ganz viel verursacht haben. Wie kompensieren wir eigentlich diese großen Klimaschäden, die schon entstanden sind und die perspektivisch noch entstehen werden? Wie schauen Sie denn darauf, Simone Miller?
Also ich glaube, da ist jetzt was ganz Wichtiges passiert, nämlich also mit dem Beschluss, dass es jetzt zunehmend und mehr Geldtransfers geben soll vom reichen Norden in den globalen Süden. Ich glaube, das ist ein wahnsinnig wichtiger Schritt, weil ich glaube, damit es überhaupt zu einer erfolgreichen Klimapolitik kommen kann, die kann ja, wenn sie erfolgreich sein will, nur global funktionieren, müssen eben zwei Ungerechtigkeitsachsen eingeblendet werden. Und die erste Ungerechtigkeitsachse, die haben Sie gerade selbst schon angesprochen, nämlich, dass die Klimaerwärmung ja eigentlich ein Produkt ist der industriellen Revolution. Und von dieser industriellen Revolution haben eben die längste Zeit vor allem die nördlichen Staaten, also die westliche Welt, profitiert. Die krassen Folgekosten, also die stärksten Folgekosten, werden jetzt aber gerade getragen von den südlichen Ländern, von den armen Ländern, die aber von der industriellen Revolution wiederum gar nicht profitiert haben. Das ist die erste Ungerechtigkeitsachse. Und die zweite ist, dass der reiche Norden noch heute stark von der Schwäche der südlichen Länder profitiert und das wirklich in einer Kontinuität mit der Kolonialisierung. Weil die Kolonialisierung war es, die dazu geführt hat, dass die armen Länder sich gar nicht wirtschaftlich aufbauen können, keine Infrastrukturen herstellen können, deswegen jetzt in einer total schwachen Lage sind, oft auf Kredite angewiesen sind, die zu einem wahnsinnig hohen Zinssatz verbucht sind. Und diese Zinsgelder fließen wieder in den Norden. Das heißt, man hat sozusagen zwei Ungerechtigkeitsachsen hier, die beide dazu führen, dass der Süden völlig ungleich verhält, also unverhältnismäßig blutet sozusagen unter der Last der Klimaerwärmung. Und wenn man nur, ich glaube wirklich nur, wenn man diese zwei Ungerechtigkeitsachsen einblendet, kann es überhaupt zu einer erfolgsversprechenden Klimapolitik kommen.
Mhm. Ich finde das komplett nachvollziehbar, diesen Gedanken. Catherine Newmark nickt hier auch an dieser Stelle. Und dann kommt mein realpolitischer Blick auf die Dinge und ich denke, wow, wenn man so ein großes Paket an Ungerechtigkeiten eigentlich ausgleichen muss, gedanklich bin ich da fast schon wieder bei dieser Frage Emanzipation Männer und Frauen, ja, dass da manche vielleicht sogar sagen, wow, es ist ein bisschen zu groß die Aufgabe oder also diese Gefahr der Überfrachtung letztendlich und damit der Gegenreaktion.
Ja, also klar, also es ist natürlich eine gigantische Aufgabe.
Also die Probleme sind gigantisch und ja, das kann einen entmutigen oder man kann sagen, man fängt halt an so und arbeitet sie eins nach dem anderen ab. Also ich meine, anderes haben wir ja nicht da.
Catherine Newmark, ich nehme das vor allem auch mit Blick auf die Uhr einfach mal als Schlusswort an dieser Stelle und bedanke mich ganz herzlich für diesen besonderen Besuch heute, nämlich gleich doppelt und doppelt stark und doppelt interessant an unserem Thementag, die Philosophin. Catherine Newmark, vielen Dank für den Besuch hier.
Dankeschön.
Und Simone Miller, vielen Dank auch an Sie.
Herzlichen Dank.